Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 160. Eine besondere Nummer. Und besondere Nummern erfordern auch besondere Stammtische. Es ist Länderspielpause. Es passt einfach alles zusammen und noch viel mehr. Wir sind im Trio da. Die Anja ist im wohlverdienten Wiesenurlaub. Das war, glaube ich, notwendig nach 16 Tagen Hardcore-Berichterstattung. Ich bin immer noch begeistert, dass es sie letzte Woche hierher verschlagen hat, dass sie es echt durchgezogen. Die sah verdammt gut aus, das muss man ehrlicherweise zugeben. Wer auch gut und erholt aussieht, das ist der Alex, der ist sicher wieder gelandet aus New York. Schön, dass du wieder da bist im Löwenkosmos.
Ja, danke, freut mich.
Und was uns auch freut, dass jemand hier am Tisch sitzt, den die Anja kurz vor ihrem Wiesenurlaub noch schnell mitverhaftet hat und gesagt hat, hey, den müssen wir, der sollte vielleicht dann doch wieder auf dem Platz, auf meinem Platz dann sitzen, am Bergfest-Stammtisch. Und es ist uns eine Freude, ihn zum zweiten Mal hier bei uns zu begrüßen, Marius Wilsch. Ich grüße dich.
Servus in die Runde.
Ja, Marius, konntest du dich an die Einladung noch erinnern, die die Anja ausgesprochen hat, oder musstest du nochmal dreimal erinnert werden?
Doch, daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern, auch wenn es schon ein bisschen später war und ich schon die ein oder andere, ja, na, Mass war es nicht, aber die halbe Intus hatte. Von dem her konnte ich mich schon noch erinnern. Das genau, was wir ausgemacht haben und gesagt haben, weiß ich zwar nicht mehr genau, aber das Grobe habe ich noch mitgekriegt.
Das ist sehr schön. Und jeder, der die Folge Nummer 159 von uns verpasst hat, hier nochmal die Verhaftung von Marius Wilsch auf der Wiesn zum Nachhören.
Also wen man nicht alles so auf der Wiesn trifft. Da steht er. Grüß dich, Marius.
Ja, servus Anja, da ist der Marius Wilsch und ich bin jetzt so im Weißbier, alten Brauhaus in Weißbier, Karussell und ja, wir fachsimpeln jetzt gerade über die Löwen und ja, wir sind mal zu dem Entschluss gekommen, dass heuer eine schwierige Saison wird.
Sag mal, wie ist es? Du bist jetzt nicht so lange weg, aber wie ist denn der Disput? Du warst heute im Stadion, der Löwe hat verloren. Was geht da im innerlichen Bergfeuerwerk los? Ja, nein, du kannst bei uns kein Weißbier bestellen, der Stand ist eins weiter.
Das ist gerade die PR-Aktion und ich muss jetzt gerade ein Interview geben. Über die Löwen heil. Ja, natürlich, ist natürlich. Es blutet, mein Löwenherz blutet natürlich, weil es, also ich sehe da, ich habe keine Identifikation mehr. Wenn ich sehe, der Greilinger in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz und der ist auf der gegnerischen Seite, dann tut es mir schon weh. Und ich kenne ja nur noch einen Verlat und einen Hiller und ich bin eigentlich noch gar nicht so lange weg und das ist natürlich sehr schade. Wobei ich natürlich sagen muss, das sehr ärgerlich war halt in der ersten Halbzeit. Also wir waren mal die ersten 15 Minuten drückend und ich habe mir natürlich mehr erhofft, aber es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass das nicht gereicht hat.
Aber wie schön ist es, ich stehe hinterm Weißbierstand hinter der Theke, ich erspähe ihn, ich lasse ihn von einem Italiener antippen, er kommt zu mir quasi in meine Arme gerannt, ich habe ihm ein Freibier besorgt, ist alles gar kein Problem. Weil die Wiesn ist dann nach dem Löwenspiel, egal ob du gewinnst oder verlierst, einfach schön.
Ja, natürlich. Natürlich mit einem besten Gefühl. Wenn die Löwen gewonnen hätten, war ich mit einem besten Gefühl da. Aber wir sind mit ein paar Spätzeln aus Passau da. Und es war ein schöner Tag bis jetzt oder bis zum Löwenspiel. Und jetzt geht es natürlich noch weiter. Und ich hoffe, dass der Abend noch ein bisschen besser ausgeht wie jetzt das Löwenspiel.
Ja, wir sagen over and out, weil wir machen uns jetzt an Weißbier Nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7 bis 12.
Ja, mal schauen, wann der letzte Zug geht nach Passau.
Die Frage ist, ist er überhaupt gefahren, der Zug?
Der Zug ist gefahren, aber nur bis Landshut. Ja.
Aber du scheinst nicht heimgekommen zu sein, sonst wärst du heute nicht bei uns.
Genau, ja. Ich habe den Bus habe ich erwischt. Das ist sogar in der Passauer Neuen Presse gestanden, dass da Tumult.
Ach, das war das, ja.
Es ist
ja,
nur
ja.
Ein Bus eingesetzt worden in Landshut und da war ich drin. Also meine alten Sprinterqualitäten habe ich da nochmal aufgezaubert.
Er hat der Alkohol soweit betäubt.
Ja.
Okay, weil wir erinnern uns an dein letztes Gastspiel, das war, ich habe nachgeguckt, am 19.07. im letzten Jahr, das war in der Folge 106, heute ist die 160, also passt zusammen. Da ging es dir ja körperlich, nennen wir es mal, passabel ist noch nett ausgedrückt. Wie ist es denn mittlerweile? Hat sich es ein bisschen gebessert? Wir kommen nachher drauf. Ganz ohne Fußball scheint es doch nicht zu gehen bei dir.
Ja, das war eine einmalige Geschichte, glaube ich. Aber wie gesagt, mir geht es soweit gut. Also ich bin zufrieden, so wie es ist. Also ich gehe joggen und laufe jetzt auch schon, letztes Mal bin ich 13 Kilometer gelaufen und es ist schon besser geworden, wobei ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Fußballspielen jetzt aktuell nichts am Hut habe. Aber mir geht es soweit ganz gut eigentlich, doch.
Das ist sehr, sehr schön zu hören, das freut uns. Vielleicht ziehen wir das eine Thema ganz kurz vor. Ich bin über eine Meldung gestolpert vor einigen Wochen, dass du deinen Spielerpass in der A-Klasse hinterlegt hast bei der SG Neukirchen Engerzham. Und du hast da laut den Kollegen von FUPA bereits einen Einsatz gefeiert. Ich war erstmal schockiert, dass bei Transfermarkt.de bei dir steht Karriereende. Das ist ja falsch. Na, also offiziell ist es jetzt eigentlich so, dass du noch aktiv bist. Dann habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es die SG Neukirchen Engerzham bei Transfermarkt.de anscheinend gar nicht gibt. Das ist ein Skandal. Da musste ich bei FUPA nachgucken. Deswegen die Frage, wie ist denn da die Situation? Und kleine Frage hinterher, ich habe mir den Kader angeguckt. Es gibt einen gewissen Tobias Wilsch in diesem Team.
Genau. Das war eigentlich das Argument, warum ich da jetzt wieder auch angefangen habe, also beziehungsweise da mittrainiert habe, weil das Ziel eindeutig war oder immer nur ist, dass ich mit meinem Bruder, das ist der Tobias Wilsch, und aber auch mit meinem Vater, dem Norbert Wilsch, der aktuell in der AH spielt in der Kirche, dass wir zusammen ein Spiel bestreiten. Das ist immer noch unser Ziel für die Rückrunde. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, weil jeder seine Wehwehchen hat, wobei der Vater mit 61 wahrscheinlich noch der Fitte ist von uns allen. Ja. Ja, mal schauen, ob das noch was wird in der Rückrunde. Aber naja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Da hat es momentan reicher für 90 Minuten A-Glas?
Ja, es hat da gereicht, ja, durch 90 Minuten gehen schon. Doch, das ist ja mehr Steh und ein bisschen dirigieren. nicht mehr so intensiv wie früher, die Linie rauf und runter marschieren, aber da kannst du schon noch ein bisschen deine Auszeiten nehmen, sag ich mal, in der A-Klasse.
Also weiterhin Außenverteidigung?
Nein.
Nein?
Ja, tatsächlich im Sturm gespielt. Das war das Spiel in Passau Grubweg. Die sind ja mittlerweile, also die sind Erster, das haben sie mir natürlich nicht gesagt vom Spiel, dass das die Besten sind. Und dann habe ich da meine Premiere in der A-Klasse gegeben und gescheitert. Sang und klanglos bin ich gescheitert und untergegangen und ja, keinen Stich gemacht gegen die Jungs aus Grubweg.
Es scheint tief zu sitzen. Ich glaube, so kannst du deine A-Klassen-Karriere nicht beenden.
Nein, habe ich schon gesagt, ich muss in der Rückrunde nochmal ran. Also das hilft alles nichts. Da muss ich nochmal ran. So kann ich nicht in meiner Vita bleiben, bei dem anderen Spiel.
Du hast uns vor einem Jahr ja gesagt, dass du in Richtung Versicherungsbranche wechselst. Ich glaube, mittlerweile hast du dich da selbstständig gemacht. Juckt es so weit, dass du sagen würdest, sowas wie A-Klassentrainer, Jugendtrainer so nebenbei nochmal mitmachen, dass das so ein bisschen eine Ergänzung zum neuen Bürojob wäre? Könntest du dir sowas vorstellen mittlerweile?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, A-Klassenniveau vielleicht nicht unbedingt. Wie du sagst, Juniorenbereich vielleicht. Höherklassiger Juniorenbereich, aber dann auch Kreisliga aufwärts gern soll es dann schon sein. Also das ist, glaube ich, schon Ziel, oder was heißt Ziel, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn alles einmal ein bisschen ruhiger wird mit Arbeitsleben und ja, Haus ist natürlich auch immer Thema, das ist auch noch im Bau befindlich, deswegen mal schauen, wenn das alles einmal abgeschlossen ist.
Das ist ein gutes Stichwort tatsächlich, weil ich habe tatsächlich heute nochmal in unsere Folge von vor einem Jahr reingehört. Da kann man ja sagen, die war für uns alle sehr, sehr launig und deswegen freuen wir uns ja auch so, dass du einmal mehr an diesem Stammtisch sitzt. Hier wird auch, glaube ich, immer ein Plätzchen für dich frei sein, für einen gemütlichen Ratsch, so wie wir es jetzt heute machen. Damals, glaube ich, warst du fix oder ganz frisch nach Passau-Kohlbruck gezogen. Der Alex hatte den Wohnkomplex anhand des Fensters erkannt. Genau. Muss ich sagen, Chapeau. Jetzt habe ich aber auch gelesen, Hausbau, ist das jetzt in Kohlbruck dann quasi schon langsam wieder eine Übergangslösung für das Haus oder ist es ein zweites Standbein? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Das war jetzt, wie du sagst, eine Übergangslösung und das neigt sich jetzt auch dem Ende zu, die Übergangslösung. Wir planen, wobei das kannst du auch nicht genau sagen, gell? Zum Februar hin ungefähr möchten wir dann ins Haus einziehen. Also jetzt haben wir das Grobe steht, Fenster sind drin, das Dachel ist drauf, jetzt geht's an den Innenputz und ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen im Februar, dass wir da dann unsere Zelte in Neukirchen aufschlagen und die Wohnung verlassen.
In der Heimat auch die SG Neukirchen.
Genau, hat sich angeboten, ja. Und wir kennen noch viel und ich kenne noch viel Trainer und die ganzen Mitspieler, Cousins und wie gesagt, Bruder, Papa, alle im Verein. Und wenn wir dann mal sesshaft sind in der Kirche, dann ist das auch alles ein wenig einfacher.
Wie ist das eigentlich so in Neukirchen, wenn du da als Marius Wilsch, als der Ex-Fußballprofi durch die Straßen läufst, ist da der eine oder andere, der mal mit dem nackten Finger auf dich zeigt und sagt, da ist er, der Marius. Der Große.
Der große Marius bin ich eigentlich nur im Kindergarten. Manchmal tatsächlich, wenn ich die Chlor in den Kindergarten bringe oder manchmal auch abhole dann Mittag und die im Garten umeinander reisen, die Kleiner und die Buben mich dann schon erkennen und dann muss ich immer ran und die sind ganz heiß, dass ich da mitspiele und das ist eigentlich jetzt so die einzigste Berührung oder der einzigste Berührungspunkt, sag ich mal, wo die kleinen Buben FIFA spielen und in FIFA da wie schon mal gehabt haben. Und ja, aber so ist es ganz entspannt eigentlich im Dorf.
Stichwort FIFA. Konntest du deine Partnerin mittlerweile überzeugen, die FIFA-Player-Card irgendwo aufzuhängen?
Noch nicht, aber der Platz ist schon reserviert im Haus.
Ja?
Ja, der ist schon reserviert. Da haben wir einen Platz gefunden, zwar im Keller. Aber da habe ich mich schon durchgesetzt.
Das klingt so nach dem Hobbyraum, den sich der Mann dann im Hausneubau gönnt, wo man dann sagt, lass mir diesen einen Raum oder diese eine Ecke, wo ich mich selbst verwirklichen kann.
Genau, das sind 10 Quadratmeter, ist das Räumchen, sage ich mal.
Keine Fenster.
Keine Fenster. Und da möchte ich dann mir ein bisschen was einrichten, sei es vielleicht ein bisschen ein Home-Trainer und da hänge ich vielleicht, oder da hänge ich ganz bestimmt die Sachen auf, Trikot und das FIFA, die Player-Card.
Sehr, sehr schön. Wir tangieren natürlich heute auch ein bisschen den Löwenkosmos. Der Stadionbesuch gegen Wien Wiesbaden, ich habe es tatsächlich vorher mitbekommen gehabt bei Social Media, deswegen dann auch die Überraschung, dass dich Anja dann auch auf der Wiesn abgegrätscht hat. War das einer deiner ersten Stadionbesuche oder wie regelmäßig hast du es geschafft, über die letzten, 15 Monate Löwenspiele auch persönlich zu besuchen?
Das war der zweite Stadionbesuch in diesen 15 Monaten. Weil es tatsächlich schwierig ist, dass man da die Zeit oder dass man das alles unter einen Hut kriegt. Spiele habe ich verfolgt im Fernsehen. Nicht alle, aber hauptsächlich die im Bayerischen übertragen werden. Und Stadionbesuch war es der zweite, ja. Genau.
Weil du ja im Gespräch mit der Anja gesagt hast, keine Identifikation mehr in diesem Verein. Wahrscheinlich auch ein bisschen. Hat das Weißbier auch ein bisschen aus dir gesprochen. Aber im nächsten oder übernächsten Satz sprichst du dann trotzdem wieder vom Wir. Also wir haben in der ersten Halbzeit, also du bist immer noch, also wenn du tief reinhörst in dein Herz, da fließt schon ein blaues Blut durch, oder?
Ja, klar. Also immer noch verfolge ich das Ganze und ich informiere mich immer noch fast täglich über den Löwenkosmos und mittlerweile fällt's mir aber immer schwerer, so wie ich gesagt habe bei der Anja, dass ich mich da jetzt voll identifiziere, muss ich ehrlich sagen. Immer noch natürlich Fan und verfolge alles, aber dadurch, dass ich nicht mehr die Leute kenne, die da jetzt vor eineinhalb Jahren noch da waren, fällt's mir ein bisschen schwer.
Da vielleicht mal eingehakt, wir hatten auch vor einem Jahr, also auch unabhängig von unserem Gespräch damals, haben wir gesagt, Identität wird jetzt sehr, sehr wichtig sein mit diesem Umbruch. Jetzt hattest du den zweiten Umbruch innerhalb eines Jahres nochmal. Also du hast es im Grunde, ich weiß nicht mit wie vielen von den Jungs, die jetzt da sind, du noch zusammengespielt hast. Also ich glaube Marco Hiller, Jesper Verlaat und dann wird es langsam schon eng. Dennoch ist es, jetzt rede ich mal von meinem Eindruck, ist dieses Jahr die Identifikation mit 60 wieder besser möglich, als es noch vor einem Jahr gewesen ist? Reines Gefühl, das haben wir hier auch so ein bisschen andiskutiert. Geht es dir ähnlich oder ist es einfach bei dir eine spezielle Situation, weil du ja aus der Mannschaft von vorvorigem Jahr, die kanntest du alle, dann wusstest du, okay, die Hälfte mit mir ist weg. Jetzt ist die nächste Hälfte weg. Ich glaube, das ist nochmal eine spezielle Situation. Aber geht es dir grundsätzlich vielleicht ein Tick ähnlich, dass es dieses Jahr durch Junge, die nachgekommen sind, es wieder ein bisschen besser möglich ist, eine Identifikation zwischen Löwenkosmos und Löwenmannschaft wiederherzustellen?
Ja, wie du sagst, bei mir ist es eine speziellere Situation, dadurch, dass ich immer weniger kenne, die ich mit denen ich zusammengespielt habe oder zusammengearbeitet habe, ist es ein bisschen was anderes, aber ich glaube, so wie du sagst, ist die aktuelle Mannschaft, trotzdem sind Spieler dabei, junge Spieler dabei, mit denen man sich identifizieren kann und die wenn ich mir jetzt als Beispiel den Rechtsverteidiger, den Reich Lukas anschaue, der auch von der Jugend kommt, die sind schon Spieler, die machen Spaß. Also die, wenn man auf dem Platz sieht, die lassen das Herz auf dem Platz und damit können sich die Fans schon identifizieren. Das ist aber ein Fakt. Bei mir ist es halt eine spezielle Situation, dass ich nur jetzt mit Hiller und Verlaat nur noch zwei Leute aus der aktuellen Mannschaft kenne. Das war aber ganz normal, ist wahrscheinlich in dem Bereich, dass so hohe Fluktuation da ist. Aber schade ist es doch eigentlich, weil wenn man andere Vereine anschaut, wenn man jetzt nur ein bisschen weiter schaut, nächste Gegner, Haching, sind doch auch Spieler dabei, die länger dabei sind und das einfach gewachsene Mannschaft ist. Und das spiegelt sich dann schon irgendwie in der Tabelle wieder, auch wenn es jetzt dieses Jahr nicht so läuft bei Haching. Aber trotzdem, glaube ich, ist das schon wichtig, dass du einen Kern hast von einer Mannschaft, der über Jahre zusammenbleibt. Und das entwickelt sich, glaube ich, schon jetzt auch beim Verein, also bei 60. Aber wichtig ist, dass die Spieler gehalten werden. Jetzt, wenn ich den speziell nur mal den Reich aussprich oder die anderen Jungen, also das ist wichtig, dass du den Kern zusammenhältst.
Lukas Reich, definitiv einer, den man im Auge hat, der jetzt auch sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft gegeben hat. Glückwunsch an dieser Stelle, eingewechselt beim 2:1-Sieg über Spanien, glaube ich, war es. In der Schlussphase da geholfen, auch den Sieg über die Zeit zu bringen. Und bei der, ich glaube, es war eine 0:2-Niederlage gegen Rumänien, durfte tatsächlich auch schon über 90 Minuten ran. Das ist schon eine Visitenkarte, die er da
gegen Norwegen hat er nicht gespielt. Das war, glaube ich, gestern Norwegen, Abend. Noch.
Genau, ich glaube, es war ein Vier-Nationen-Turnier. Ja. Aber grundsätzlich ist jetzt im Sichtfeld des DFB angekommen. Das weckt natürlich gewisse Begehrlichkeiten, gibt aber die Informationen momentan. Es sieht so aus, als würde er gerne noch bei 60 bleiben, um eben auch noch mehr Erfahrung zu sammeln, mehr zu reifen. Es scheint gar so, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass man dann nochmal eine Vertragsverlängerung hinbekommt, was dann natürlich, und das gehört zum Geschäft, dann finanziell für 60 dann auch durchaus wertvoll werden kann, weil nichts ist so doof, als wenn dich so ein Talent dann ablösefrei verlässt. Ist ja nicht so, als wäre das bei 60 schon mal vorgekommen. Aber dementsprechend erscheinen die Vorzeichen zumindest einigermaßen positiv zu sein.
Und, ja, was man auch gelesen hat, Lukas Reich will ja Abi machen. Bis 17, heißt, er hat noch 2 Jahre in der Schule. Das heißt, also er will nicht aus der Schule raus wahrscheinlich oder nicht aus dem gewohnten Umfeld vom Abi. Das heißt, die nächsten 2 Jahre haben die Löwen zumindest gute Karten, ihn zu halten. Und dann muss man, der Vertrag läuft bis 26, soweit ich jetzt informiert bin. Dann musst du aber jetzt vorzeitig einfach schon das Ganze oben auf der To-Do-Liste haben, den bis 2028, 29 zu binden, am besten mit einer möglichst guten Ausstiegsklausel, weil dass der nicht die nächsten 5 Jahre dritte Liga spielen wird. Das ist klar. Und entsprechend muss man, wie es bei Leo Magalla war, da hat man es echt gut gelöst. Kann nur ein Vorbild für das jetzt sein.
Genau, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also bis 2026 der Vertrag Marktwert mittlerweile von den Kollegen von transfermarkt.de taxiert auf 300.000 Euro. Tendenz natürlich steigend, alleine durch die jungen Nationalspielerschaft, sage ich jetzt mal, ist das natürlich schon eine andere Kategorie. Und dass sich da der ein oder andere Verein da schon mal so ein bisschen umguckt und schaut, da in München reift was, gehört einfach auch zum Geschäft. In dem Atemzug, glaube ich, dürfen wir auch einen Raphael Ott nicht vergessen, als Beispiel, der da durchaus auch Potenzial hat. Ein Tim Kloss, auch einer, der jetzt die nächsten Schritte machen dürfte und sollte. Also ein bisschen was kommt nach. Deswegen eben auch dieses Stichwort mit der Identifikation.
Ja. Und nicht zu vergessen ist auch die zweite Mannschaft. Also das ist auch ganz klar, ist wichtig, das Fundament einfach, dass die jetzt auch mit dem neuen Trainer, also ich kenne den auch persönlich, das ist schon eine Basis und die stimmt aktuell. Und das muss ja der Weg sein von 60. Das ist ganz klar meine Meinung. Das sind super junge Burschen da drinnen. Auch der Banquierta hast der, gell? Und Gloss, den du angesprochen hast, das sind schon, die auf die musst du halt einfach setzen.
Da am Wochenende übrigens Bayernliga Süd, Topspiel.
Richtig.
Es in war Schalding.
In Schalding, haben ja. Haben die nicht heute das Nachholspiel irgendwie gehabt?
Ach,
kann
es
sein, dass du heute
unter der Woche
die spielen gerade. Die spielen gerade. Steht in der 70. In der 70. Minute steht es 1-0 für 60-2.
Ah, okay. Mhm.
Also wenn wir jetzt noch lange genug den Stammtisch haben, können wir das Ergebnis noch mitnehmen.
Ja, 20 Minuten kriegen wir noch hier, oder?
Ich glaube schon. Ja. Das heißt, in der Live-Tabelle wäre es wieder so, dass 60 durch einen Sieg im Topspiel die Tabellenführung in der Bayernliga Süd wieder übernehmen würde. Mhm. Vor dem FC Memmingen. Also, das ist schon, ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass diese Bayernliga Süd eine wirklich interessante ist. Das sind Mannschaften drin, die kennt man auch schon aus einer Stufe höher. Also, Memmingen ist ein passendes Beispiel. Der FC Pippenslied ist in dieser Liga. Der TSV Landsberg ist in der Liga. Der SV Heimstetten. TSV Rhein am Lech. Das sind lauter Mannschaften, die auch schon Regionalliga-Luft geschnuppert haben. Also, das ist nicht unspannend tatsächlich.
TSV Landsberg mit Trainer
Alexander
Schmidt.
Richtig.
Ja.
Der übrigens war vorletztes Wochenende, oder wann war dieser Kantersieg 10-1, der da irgendwie komplett alles auf links gedreht hat und aus dem Tabellen.
Die haben nur ein bisschen nachjustiert, glaube ich, infolge von der Trainerverpflichtung Schmidt. Haben sie noch ein paar Jungs dazugeholt. Interessante Liga, wie du sagst, gell? Mit Kager auch bei Pippenslied, wo auch ein bisschen was da ist, bestimmt monetärmäßig, aber deswegen umso erstaunlicher und umso beeindruckender, dass die Löwen da mit vorne dabei sind, also ganz vorne mit dabei. Das ist so ein Faustpfand, muss ich sagen.
Man muss auch sagen, wenn man jetzt mal guckt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass 60-2 diesen Sieg jetzt holt, dann haben wir 15 Spiele, 30 Punkte. Das ist ein solider Schnitt von 2,0 Punkte pro Spiel. Das ist jetzt aber schon auch ein Wert, der nicht immer zur Tabellenführung reicht. Das zeigt ja auch, dass in dieser Liga sehr, sehr viel möglich ist. Bei diesen 15 Spielen sind nämlich dann auch 3 Niederlagen mit dabei. Also das zeigt eigentlich,
dass die Bayernliga Süd, die dritte Liga der Amateure. Jeder kann jeden schlagen, sozusagen.
Ja. Das stimmt.
Ja, nur die stärkste Oberliga aller Zeiten.
Hintergrund, dass die Löwen, glaube ich, soweit ich informiert bin, gar nicht aufsteigen dürften, die zweite Mannschaft.
Ich bin da soweit, glaube ich.
Befürchte auch, ja.
Ich fürchte es fast auch.
Zweite Liga, dritte Liga funktioniert. Hannover 96, zweite Mannschaft. Aber hier, glaube ich, ist der Riegel vorgeschoben. Das ist in erster Linie das Ziel bei so Ausbildungsmannschaften. Ja. Das Wichtige ist, dass du die Jungs halt ranführst und das funktioniert soweit.
Ja, absolut. Wie gesagt, spannende Liga. Vielleicht schaffen wir es, wie gesagt, in dieser Folge noch über das Endergebnis zu philosophieren. Ja, durchaus.
Halt uns auf dem Laufenden auf alle Fälle. Gell?
Ich versuch's. Redet jetzt mal schnell. Ich hole mal schnell Flash-Score her, dann mit dem Alarm zur fünften Liga.
Das ist da auch schon die Arbeit vom Stefan Lex. Das trägt schon die Früchte hier. Er war ja auch, jetzt ist er mittlerweile ja ein bisschen anderweitig beschäftigt als Co-Trainer und Teammanager, aber er war ja Zwischenstelle, sag ich jetzt einmal, für die Jungs, die von der U19, Amateure, den Sprung eventuell schaffen könnten und war der Ansprechpartner und hat die so ein bisschen rangeführt.
Wie ist der Kontakt mit dem Stefan?
Ich wollte gerade sagen, perfekte gut. Überleitung.
Ja. Also,
weil man hat schon das Gefühl, dass er jetzt mehr und mehr in den Vordergrund rückt und immer mehr Aufgaben auch nach außen bekommt, auch an der Seitenlinie mehr Anweisungen geben darf. Das ist wahrscheinlich schon Teil seines Jobprofils jetzt, gehen wir davon aus.
Meine Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, letzte Woche da hervorragend ausgefüllt. 8 Karten hat er mir besorgt. leider nicht kostenlos, aber es wird. wie gesagt, er ist brutal eingespannt. Also, wo ich mit ihm gesprochen habe, dann hat er gesagt, das ist natürlich schon was anderes, wenn du ins Training gehst und spulst dein Programm ab und gehst dann wieder heim. Jetzt ist er und Sitzungen, Gegneranalysen, er ist voll im Thema und zusätzlich noch Teammanager-Aufgaben, das darf man auch nicht vergessen. Also er kümmert sich halt dann auch um die Sachen, die der Fatih gemacht hat, der jetzt auch nicht mehr dabei ist.
Der jetzt zu Red Bull Salzburg gegangen ist. Genau. Aber hast du den Eindruck, das ist etwas, wo Stefan Lex auch aufgeht, wo er sehr gut hinpasst?
Doch. Der hat ja das absolute Know-how, sag ich jetzt einmal, und auch die Erfahrung. Natürlich muss er reinwachsen in das, also Cheftrainer, glaube ich, es wäre jetzt vermessen, dass er das in 2-3 Jahren macht, aber ich glaube, dass das ein für ihn und für den Verein eine Win-Win-Situation ist. Also jede Seite profitiert voneinander, glaube ich.
Wie wichtig ist das für eine Mannschaft, so ein Bindeglied zu haben zwischen Trainer und eben Mannschaft? Weil Janik ist mit Sicherheit ein guter Trainer, ein guter Taktiker, aber er kommt ja aus der Theorie eher. War jetzt nie der große Profi und Stefan Lex ist halt der Praktiker gewesen über die letzten, 15 Jahre. Ist, glaube ich, schon in der Ansprache bestimmt ein Faktor, wenn man jemanden hat als Mannschaft, der auch deine Sprache spricht irgendwie und weiß, wie sich eine Mannschaft fühlt in gewissen Situationen.
Doch, das glaube ich schon. Also das ist Fakt. Also wenn du einen hast im Trainerteam, der das alles schon durchlebt hat und auf dem Platz gestanden ist und jede Situation schon zigmal durchgespielt hat und der ist da schon prädestiniert und vor allem für die jungen Spieler dann auch als Ansprechpartner, weil das ist schon, das ist, der Lexi ist das. Er kann die Jungs mitnehmen und hat immer offenes Ohr und ich glaube, dass das gut hinhaut.
2-0 für 60-2.
2-0. Da schau her.
In der 73. Minute ist es gefallen, wir sind jetzt in der 77. Schaut gut aus.
Torschütze?
Das wird mir leider hier nicht angezeigt.
Das wird nicht angezeigt.
Ich kann versuchen, es nebenbei herauszufinden.
Ein Fupa live die gerne rein. Dann kriegst du einen Auszug.
Weil wir Stefan Lex gerade auch angesprochen haben, inwieweit hast du denn mit anderen Spielern noch Kontakt? Als wir dich letztes Jahr gefragt haben, hast du Stefan Lex sofort genannt, du hattest Finn Lakenmacher genannt, du hattest auch Fabian Greilinger genannt. Jetzt sind alle drei nicht mehr bei 60, beziehungsweise also einer schon, aber oft vom Platz runter. Ist der Kontakt mit Fabian Greilinger und Finn Lakenmacher immer noch da?
Immer noch da, ja. Doch, erst letzte Woche zu Wiesn natürlich wieder geschrieben und auch mit dem Greilinger. Ich habe ihm beglückwünscht zum Sieg und zu seiner Leistung in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir noch kurz so geschrieben, wie das ein wenig so abgelaufen ist, aber es ist, ja, wie es auch schon mal, ich habe es ja gesagt, also wo ich das Spiel gesehen habe, das hätte ich mir so gut vorstellen können, er auf der linken Seite bei 60 und rechts der Reich, das wäre prädestinierte Flügelzange und mit, ja, schade einfach, dass das dann, dass er auf der anderen Seite steht. Lakenmacher habe ich noch Kontakt bei Darmstadt. Spielt meiner Meinung nach auch eine gute Rolle. Hat seine Spielzeiten. Also das ist natürlich auch nichts Selbstverständliches, was er auch mitgemacht hat. Zum Teil auch. War ja Thema dann auch in der letzten Folge, wo ich da war. Wie mit ihm umgegangen worden ist bei 60 in einer Phase. Aber ja, mit den jetzigen Spielern Verlat und Hiller habe ich in Schalding, wo sie das Freundschaftsspiel, Testspiel in Schalding gehabt haben, im Juli, glaube ich, war das, länger gesprochen. Aber jetzt so war es das eigentlich, ja.
Vielleicht eine Nachfrage bei Finn Lakenmacher, wenn ihr so gut in Kontakt steht. Er ist ja dann unter Agiros Janikis in der vergangenen Saison dann doch wieder verstärkt auch zum Einsatz gekommen, hat das Vertrauen bekommen. Da ist ja dann auch mal der Knoten geplatzt. Er hat dann in seinem letzten Auswärtsspiel für 60 tatsächlich auch noch diesen Makel beseitigt, dass er nur daheim getroffen hat und nicht auswärts. Da war ja so ein bisschen das Gefühl oder eine leise Vermutung, naja, vielleicht könnte es doch nochmal weitergehen bei 60. Wie hast du das damals erlebt? Hattest du das Gefühl, das Thema, da war nochmal eine realistische Chance tatsächlich auch nach dem Trainerwechsel, dass das vielleicht dann doch nochmal, ja, ich sag mal, dass diese Wunde nochmal heilen kann, dass man dann nochmal quasi eine Naht setzt und dann versucht man es noch über ein Jahr weiter. Kam dann Darmstadt quasi nur für 60 ungünstig? Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe in der Zeit, habe ich mit ihm telefoniert auch ein paar Mal und er hat sich das, also er war ja in München und das war ja sein Ding und er hat sich da wahnsinnig wohl gefühlt in der Stadt und auch in der Mannschaft. Und auch mit dem Trainerwechsel dann. Und es ist dann wirklich, hat sich das vorstellen können. Es war, glaube ich, auch ein Angebot dann auf dem Tisch. Und dann, wie es im Fußball halt so ist, dann kommt auf einmal ein Zweitligist unvorhergesehen und unerwartet. Und dann spielen wahrscheinlich andere Faktoren dann auch eine Rolle natürlich. Mhm. Das ist dann nicht nur dann das Bauchgefühl und München und Schee und 60. Dann hat natürlich hier der Leistungsaspekt wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Und der finanzielle, hundertprozentiger, ja.
Das ist das Geschäft.
Mhm.
so ehrlich muss man sein. Bei Fabian Greilinger, du hast ihn ja dann gesehen im Trikot von Wien Wiesbaden, der spielt ja wirklich eine sehr, sehr gute Rolle und eine sehr stabile Rolle, vor allem beim Zweitliga-Absteiger. Es wirkt, dass er sich da gut eingelebt hat. Mein Gedanke war, der Greilinger Fabi, der Urbayer da in Wiesbaden, also ich gebe ganz offen zu, mein erster Gedanke war, ob der da sich Punkt A wohlfühlt und Punkt B, und das meine ich jetzt menschlich, funktioniert, also ob das dann so ein Setting ist. Es scheint so zu sein. Wie ist denn da dein Eindruck?
Also den gleichen Eindruck hatte ich auch am Anfang, wo ich mir gedacht habe, erstmal super Verein und toller Verein mit Ambitionen nach oben und ich glaube gut geführt. Deswegen, das ist schon mal in erster Linie super für ihn, aber ich habe die gleichen Bedenken gehabt. Greilinger ewig bei 60, hat nichts anderes gesehen, kommt aus der Jugend raus, aus dem tiefsten Niederbayern, geht jetzt nach Wiesbaden, Großstadt. Ich weiß nicht, ob das hinhaut, aber er von der Mentalität her, glaube ich, funktioniert er bei ihm im Verein, weil Spieler, die so einen Ehrgeiz in sich haben und so eine Mentalität wie der Greilinger, die werden sich auf kurz oder lang normal durchsetzen. Und das sieht man jetzt auch bei Wien. Und er ist ein umgänglicher Typ, der kommt bei jedem gut an. Und wie gesagt, das Spiel letzte Woche, auch wenn in der Halbzeit gelb-rot gefährdet ausgewechselt worden ist, dieses Duell mit Schröter da die ersten 15, 20 Minuten, das war das Beste vom Spiel, weil das ging rauf und runter und waren geile Duelle zwischen Ermann und Schröter und meistens Sieger Greilinger.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel ja von der Westkurve aus verfolgt und tatsächlich, das war Unterhaltung pur. Also selbst wenn du da jetzt kein Anhänger von beiden Mannschaften gewesen wärst, dieses Duell hat Spaß gemacht. Und du hast auch gemerkt, das ist ein, ich weiß nicht, ob ich da zu viel hineininterpretiere, aber ich finde, das war ein Duell, wo beide Respekt voreinander hatten, weil man sich natürlich auch noch kannte vom gemeinsamen Zusammenspiel und man wusste, wie der andere so ein bisschen tickt und deswegen hat man sich da aufgerieben, aber das war nie over the top, sondern es war einfach purer sportlicher Leistungsbock, sage ich jetzt mal. So hat es gewirkt. Das stimmt.
Ja, weil vor allem die zwei, ich mag diese Spielertypen auch, Schröter, dieses geradlinige Power und Greilinger das gleiche. Aber man hat dann schon gemerkt, auch bei Schröter vor allem dann nach 15, 20 Minuten, dass dann schon ein bisschen eng wurde dann mit der Luft. Also das ist ganz normal, aber das war schon irgendwie immer so ein Knistern dann in der Luft, wenn es dann im Zweikampf ging bei den zwei. Die haben sich nichts geschenkt und ja, das hat schon Spaß gemacht.
Wenn wir mal auf den aktuellen Kader von 60 gucken, du kennst jetzt nur noch eine Promille davon, sage ich jetzt einmal. Aber,
persönlich, ja, aber die anderen Jungs haben gegeneinander gespielt und ja.
Wenn du dir diese Elf so anguckst, was gibt's so zwei, drei Spieler, wo du sagst, hey, die tun 60 richtig gut, also sowohl Mentalität vom Können her, vom Auftreten her, das sind Spieler, da hat man wirklich, die sind sehr, sehr wertvoll für 60.
Ja, also mit Guttau hätte ich gerne, sehr gerne selber zusammengespielt noch. Also der gefällt mir richtig gut. Auch offensiv ist alles über ihn gelaufen, jetzt im letzten Spiel gegen Wien. Und ja, wie gesagt, das ist ein Spielertyp, der ähnlich Neudecker damals zu meiner Zeit, den hast du einfach gerne in deiner Mannschaft, weil der ballsicher ist, den kannst du am Ball hin, der weiß, was mit anzufangen. Ähnlicher Spielertyp für Neudecker und Jakobsen, Spielertyp, der eigentlich auch gehobenes Drittliganiveau ist, also wirklich oberstes Fach und Guttau, Jakobsen, Schröter, wenn er fit ist. Ich habe den Eindruck, der ist der Junge, der hat irgendwas, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Probleme verletzungstechnisch da, der war öfter verletzt, glaube ich. Aber wenn der mal richtig fit ist, ist es eine Kanone auch, meiner Meinung nach. Das sind schon die Spielertypen, die Zepter dann in der Hand haben normal.
Über ein Thema, weil du auch gesagt hast, dass du mit Marco Hiller noch guten Kontakt hast, sollte man mal andiskutieren, die Torhüter-Diskussion, die es da im Sommer gegeben hat. Ich glaube, das ist eines der sportlich am intensivsten diskutierten Themen, die es seit wahrscheinlich in den letzten Jahren bei 60 gegeben hat, die Verpflichtung von René Vollert. Wir haben damals gesagt, okay, rein vom Leistungsmäßigen ist es Wahnsinn, dass du dann so zwei richtig starke Keeper in der
in der Mannschaft hast. Aber du machst dir natürlich auch eine Baustelle auf. Weil entweder hast du einen Rene Vollert, der keinen Bock hat, die Nummer 2 zu sein, oder du, in Anführungszeichen, degradierst den Löwenhelden Marco Hiller. Wie hast du die Situation im Sommer erlebt und wie erlebst du es jetzt also im Verlauf dieser ersten, wie viele haben wir denn, 9 Spiele?
Ja, ich glaube, leistungstechnisch kannst du im Hiller keinen Vorwurf machen und ich glaube auch nicht, dass das ein Aspekt da oder eine Rolle gespielt hat, dass man jetzt einen erfahrenen Torwart geholt hat. Ich glaube eher, dass der Verein sich dabei was gedacht hat, dass er vielleicht Vollert ein anderer Typ hinten, kommunikativ, ab Präsenz, er hat einfach eine andere Präsenz wie der Marco im Tor. Das ist schon auffallend und ich glaube, dass die sportliche Führung sich das erhofft hat durch diese Verpflichtung, weil die Mannschaft an sich ja eigentlich brav ist. Die Mannschaft ist ja, hat keine Lautsprecher und ich glaube, dass das das Hauptargument war für die Verpflichtung von Vollert. Also keinen Leistungsaspekt, dass der Hiller jetzt, weiß ich nicht, dass sie unzufrieden waren mit seiner Leistung. Ich glaube, hauptsächlich hat dieses in der Kabine nochmal einen neuen Impuls setzen, unbequem sei, das bringt der mit, der Vollert. Der ist ein Arschloch auf dem Platz und neben dem Platz wahrscheinlich auch. Das ist so, wie man das mitkriegt. Aber es ist, glaube ich, einfach das war so gewollt einfach und das muss man so akzeptieren und das ist im Endeffekt, bringt das eine Leistung. So ist es. Als Hiller kannst du es nicht verstehen. Du kannst damit nicht natürlich identifizieren mit dieser Entscheidung, weil du dir nichts vorwerfen lassen kannst. Du hast super, super gefangen und tolle Saison gespielt und meiner Meinung nach gehört er zu den besten Torhütern in der dritten Liga, aber dieses Arschloch, diese Arschloch-Mentalität fehlt ihm und das wollte der Verein und das wollte die sportliche Führung mit der Verpflichtung von Vollert quasi herbeiführen.
Geht so ein bisschen in die Richtung, was du mal angesprochen hattest, Alex, ne? Dieses aggressive Laute, was am Anfang der Saison so ein bisschen angesprochen hat, Marine Vollert.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, wie Marius sagt, es nie ein sportliches Duell war und ich glaube auch, dass es nie ein Duell war. Sobald René Vollert die Grünwalder Straße betreten hat, war klar, dass er die Nummer 1 sein wird, weil ein René Vollert wechselt nicht Liga-intern und Stadt-intern, um sich dann auf die Bank zu setzen. Es gibt seinen Charakter, glaube ich, nicht her. Und jetzt muss Hiller in den sauren Apfel beißen. Hiller ist ein Top-Torhüter, aber vielleicht halt in einer anderen Mannschaft. Ich glaube, Marius hat das perfekt zusammengefasst. Wenn du auf dem Platz ein paar Lautsprecher hast, brauchst du im Tor keinen. Bei 60 gibt es ihn halt nicht in der Form, wie ihn sich vielleicht Agiris Janikis erhofft hat. Und ja, dem ist jetzt Marco Hiller zum Opfer gefallen.
Lass uns vielleicht auch nochmal einen Blick vorauswerfen aufs kommende Wochenende. Es war jetzt Länderspielpause. 60 hatte ein Testspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Sehr, sehr kurzfristig angesetzt. Man muss immer vorsichtig sein mit Testspielen. Deren Aussagekraft ist immer so ein bisschen zweifelhaft. Trotzdem musst du auch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth erstmal 3-1 nach einem 0-1-Rückstand gewinnen. Das muss erstmal gemacht werden. Das ist etwas definitiv, das man nicht überbewerten darf, das aber durchaus ein passables Gefühl zumindest mal mitgibt, auch so eine Mannschaft, egal wie sie aufgestellt war, niederzuringen auf fremden Trainingsplatz. Jetzt steht das Duell gegen die Spielvereinigung Unterhaching auf dem Papier. Das ist in vielerlei Hinsicht ein spezielles Spiel. Nicht nur, weil es das von vielen verhasste S-Bahn-Derby ist, also der Terminus ist, über den kann man ja sehr, sehr, sehr vortrefflich streiten, medial immer ganz gerne hergenommen. Du spielst im Sportpark. 60 hat nach 2 Niederlagen in der vergangenen Saison was gut zu machen. Du hast auf Löwenseite 3 Ex-Hachinger mit Rene Vollert, mit Raphael Schifferl und Patrick Hopsch. Es wird voll sein. Es ist das Spiel der Spiele für die Spielvereinigung Unterhaching vor vollem Haus. Wahrscheinlich mindestens pari, was den Zuschauersupport angeht. Wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich tendenziell ein Tick mehr blau. Marius, wie blickst du voraus auf dieses Duell am kommenden Sonntag, dass er der Abschluss sein wird des kommenden Spieltages, Sonntag 19.30 Uhr?
Ja, also ich glaube, dass beide Mannschaften nicht in ihrer besten Verfassung sind. Und Haching auch ähnliche Probleme hat wie 60 aktuell. So einem 60 hat die Probleme am Anfang gehabt, auch eine Mannschaft zu finden, eine eingespielte Mannschaft, das System zu finden. Und Haching hat natürlich auch durch die Abgänge jetzt, die jetzt bei uns sind, mit Hopsch, Schifferl und Vollert, auch einen Aderlass zu beklagen. Also das ist natürlich, schüttelst dann nicht so einfach aus dem Ärmel, vor allem nicht als unter Haching. Und ich bin gespannt, wie sich 60 dann in Haching präsentiert. Ich glaube, dass sie ein gutes Spiel abliefern werden, weil in Haching wir bis auf letztes Jahr immer gut ausgeschaut haben. Wobei ich trotzdem Respekt habe vor der Hachinger Mannschaft. Sie sind immer gefährlich, auch jetzt meiner Meinung nach eine gute Struktur auch drinnen, jetzt auch mit einem guten Stürmer, dem Lang, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber mit Schwabel und Meier und Skalatidis auch eine Achse haben, und ich bin gespannt, wie 60 aufläuft im Sportpark.
Das ist das Duell Platz 9 gegen Platz 18, und das Verrückte ist, es sind nur 3 Punkte Unterschied.
Das ist brutal eng, sie das Jahr schlechtiger.
Und jedes Jahr ist man wieder total überrascht, finde ich. Also du weißt, dass diese Liga irre ist, und trotzdem denkst du es dir jedes Jahr wieder, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Wir haben auch darüber gesprochen, dass der Tabellenführer ist ja der SV Sandhausen, 9 Spiele, 20 Punkte. Ja, das ist schon stabil, aber dahinter geht's halt schon los mit Dynamo Dresden mit 17, Wien Wiesbaden mit 17. Nach unten, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach eine wahnsinnige Gemengenlage. Eine ganz spezielle Situation natürlich auch. Du hast ja auch eine gewisse Hachinger Vergangenheit. Also so ein, zwei Hühneraugen werden wahrscheinlich bei dir schon auch immer mal wieder Richtung Sportpark blicken. Diese sich anbahnende Partnerschaft der Spielvereinigung Unterhaching mit dem FC Bayern. Dass man da quasi wie so eine Art bisschen Fördermodell hat, ne? Also kurz zusammengefasst, der Plan ist der, dass Haching quasi eine Ausbildungsentschädigung vom FC Bayern bekommt, dass eine gewisse Anzahl hochtalentierter Spieler bei Haching reifen kann.
Deutsches Liefering.
Könnte man so tatsächlich titulieren. Kann man ja von vielen Seiten jetzt betrachten, finanziell, emotional, strukturell, das kann man von ganz vielen Seiten beleuchten. Wie ist denn so dein Blick auf dieses sich anbahnende oder wahrscheinlich in Backstage schon finalisierte Konstrukt?
Oh, schwierig zu beurteilen, inwieweit es dann schlussendlich dann ausschaut, also wie das dann wirklich in die Praxis umgesetzt wird. Ich glaube, dass für Haching natürlich Vorteile bringen wird, abgesehen jetzt vom Finanziellen, da wo ich jetzt nicht genau weiß, aber da wird sich der Manni schon was dabei gedacht haben, und der hat da immer spitzfindige Ideen, sage ich jetzt einmal, wie er seinen Verein voranbringt, und er ist ja da immer so ein bisschen ein Vorreiter und mit voller Verfechter hinter der Jugend, und das ist ja im Endeffekt genau das Thema jetzt mit dieser angedachten Partnerschaft. Ja, man muss eigentlich, bleibt nichts anderes übrig, außer dass du da Respekt zollst, wie sie es da machen im Sportpark, weil mit wenig Mitteln zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht und wie da die Lage ist, aber du hast immer eine Mannschaft und einen Zusammenhalt, und das ist das Wichtigste. Das ist elementar wichtig, wenn du nach Haching schaust, das ist nicht so blöd daherkriegt, 11 Freunde müsste sein, aber das wird einfach gelebt in dem Verein. Und du sitzt mit dem Präsidenten beim Schafkopfer. Und das ist Haching. Und das, ja, das hat schon Hand und Fuß, was die da machen, mit dem Modell, und strikt einfach den Plan verfolgen, egal was kommt, nichts. Natürlich haben sie die Ruhe, die mediale Aufmerksamkeit ist nicht da, so wie bei 60. Die können in Ruhe arbeiten, aber trotzdem musst du auch erst einmal das auf die Wege bringen. Und den Trainer, der jetzt da ist, auch vertrauen, und den Trainer, der jetzt aus der Jugend kommt und nicht einmal einen Fußballlehrer hat oder weiß nicht, ob er mittlerweile angefangen hat, dass du da das in Kauf nimmst einfach. Dem ist alles wurscht. Hauptsache, er drückt seinen Plan durch. Das ist so.
Wobei natürlich die Frage ist, wenn du jetzt so zu einer Außenstelle des FC Bayern Nachwuchsleistungszentrum wirst, ein bisschen überspitzt formuliert, ob du das Familiäre nicht aufgibst, weil du dann natürlich viele Spieler hast, die ja gar de facto gar nicht zum Verein gehören oder sagen, naja, jetzt spiele ich ein Jahr dritte Liga und dann gehe ich weiter. Das konterkariert das Ganze natürlich so ein bisschen. Und aus Wettbewerbssicht ist natürlich auch kritisch zu sehen, weil es ist eine verkappte zweite Mannschaft, wenn das irgendwann mal größere Ausmaße annimmt. Zweite Mannschaft in der dritten Liga ist sowieso so ein eigenes Thema. Und wenn du dann noch eine erste Mannschaft hast, die eigentlich eine zweite ist, eines sehr erfolgreichen Bundesligisten, ich weiß nicht, ob das so dem Wettbewerb zuträglich ist. Deswegen, ja, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist natürlich von außen betrachtet, weiß ich nicht, mit Vorsicht zu genießen, aus meiner Sicht.
Du hast natürlich das Thema, du hast mit den, als Spielvereinigung Unterhaching hast du mit Bayern und 60 halt zwei Platzhirschen. Und dann musst du irgendwie gucken, wie kriegst du dein Stück vom Kuchen ab? Wo kannst du Gelder generieren? Über die Zuschauermassen wird es schwer gehen, es sei denn 60 kommt in den Sportpark. Nicht despektierlich gemeint, das ist einfach ein Haifischbecken. Und es wird nicht einfacher, es wird tendenziell schwerer. Da ist natürlich dann so eine Möglichkeit, eine garantierte Einnahmequelle zu generieren, findig. Muss man ganz deutlich sagen, ist eine findige Möglichkeit. Emotional vom Anhang her, glaube ich, ist es nicht so leicht wegzustecken, weil dieses verkappte Ausbildungsding für die Großkopferten, das glaube ich, ist emotional und sind wir wieder beim Thema Identität, gar nicht so einfach zu vermitteln oder irgendwie zu akzeptieren.
Ja.
Ich finde es auch schwierig. Also ich kann mir aktuell auch nicht, also ich bin mal gespannt, wie das dann mit Leben gefüllt wird, das Ganze. Aber
es ist eine meine Schwabe-Idee, deswegen wird es irgendwie funktionieren. Ja. Meine, er hat da schon einige Sachen erdacht, wo man von außen gesagt hat, was will er denn jetzt schon wieder? Aber vieles hat sich als richtig herausgestellt, von dem her warten wir mal ab,
was da noch so kommt. Vor allem hat er dann halt den Vorteil, dass er die Roden dann mit dabei hat im Boot und vielleicht das alles ein bisschen einfacher dann von der Hand geht. Dann.
Ja.
Regularien und was da noch für Rolle spielt.
Ja.
Wir werden es rausfinden und wahrscheinlich zum Rückspiel dann können wir wahrscheinlich wieder ganz anders darüber diskutieren, dass dann im nächsten Frühjahr steigt. Aber davor gibt es dann erstmal schon noch ein Spiel auf Giesingshöhen gegen Haching, dann im Toto-Pokal. Das ist dann im November angesetzt. Auch nicht unwichtig. Da muss ich glatt nochmal nachgucken, weil mittlerweile sind ja weitere Spiele im Toto-Pokal schon gespielt. Das Viertelfinale läuft ja schon. 60 dann am 16. November zu Hause gegen Unterhaching, meines Wissens live im Bayerischen Fernsehen. Die weiteren Viertelfinals sind ja noch weitere drei. Zwei davon sind schon gespielt. Türkgücü hat gegen Ingolstadt mit 0-3 verloren. Also Ingolstadt ist im Halbfinale. Und weitergekommen ist außerdem Eintracht Bamberg. Die haben nämlich Frankfurt 05 mit 3-1 geschlagen. Also Eintracht Bamberg steht auch im Halbfinale. Und das letzte Viertelfinale ist FV Illertissen gegen Filzing. Also Ingolstadt und Bamberg schon durch. Dann noch die Frage, Illertissen oder Filzing und 60 oder Haching. Das zum Thema Toto-Pokal. Grüße daraus. Theoretisch braucht 60 also jetzt noch drei Siege, dann DFB-Pokal.
Übrigens ist hier ein dreifacher Toto-Pokalsieger mit am Tisch. Gell? Also will ich nur
dreifach. Mit 60 und mit die Schweinfurt?
Zweimal mit Schweinfurt.
Zweimal mit Schweinfurt, okay. Mhm. Stark.
Ja, Wahnsinn.
Also, ich wusste schon von Anfang an, dass hier eine Legende am Tisch sitzt, das wird noch kleiner. Genau. Gut.
Das ist der einfachste Weg nach Richtung DFB-Pokal.
Einfachste Weg nach Europa, hätte ich fast gesagt.
Ja, fast, ja.
Was ja auch nicht falsch. Runden, ist ja auch nicht falsch. Also.
Du musst ein paar Runden überstehen, aber... Ja.
Das bringt mich jetzt zu einem Thema, weil wir langsam aber sicher, denke ich, auf die Zielgerade einbiegen. Der einfachste Weg, ein steiniger Weg. Wir haben das, ich habe es im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, wir müssen auch, mein Respekt vor dir, Marius, oder unser Respekt, der ist groß. Mein Respekt vor Alex ist gewachsen. Der ist nämlich aus New York zurückgekommen. Er hat uns ja auch eine Sprachnachricht geschickt aus New York, wo er ja auch ein altes Löwentrikot gefunden hat.
In mehrere sogar.
Vintage-Trikot-Store in New York gab es Löwentrikots für hunderte von Dollar.
Ich habe übrigens, da möchte ich kurz einhaken. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Flo, aber da muss ich dich kurz bremsen, auch wenn ich es ungern tue. Ich habe einen zweiten Trikotladen gefunden in Soho und da gab es sogar zwei Löwentrikots aus den 90er Jahren. Ich glaube, Saison 96, 97, 95, stark. 96, auf jeden Fall mit Löwenbräu drauf. Auch heillos überteuert, $180, glaube ich. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob die nicht sogar gefälscht waren. ich habe kein Trikot aus dieser Zeit, mein Papa hat eins, da ist das Logo nicht auf, es ist nicht aufgenäht, das Logo, sondern Teil des Trikots. Also es ist quasi nicht abgesetzt, sondern...
Digitalfälschung.
Und das ist für mich so, als wir als Kind mit dem Papa über die tschechische Grenze gefahren sind, um uns ein Benny Laut-Trikot zu kaufen, da haben die genauso ausgeschaut. Deswegen war ich da ein bisschen stutzig, ehrlich gesagt. Es kann aber auch sein, dass es damals die Machart war. Deswegen, wenn das jemand weiß, bitte um Aufklärung, aber ich war kurz mal stutzig.
Ja, also ich meine, ein Trikot aus der Saison 95/96 gehabt zu haben mit Löwenbräu-Aufdruck von Nike. Das war unten blaue Streifen, oben komplett blau, in der Mitte unterbrochen mit Löwenbräu. Ich hatte Piotr Nowak hinten drauf. Und da erinnere ich mich, dass da mein Logo, und das Trikot war gekauft im Fanshop, da war das Logo nicht genäht. Das war es tatsächlich drin. Okay. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen.
Okay.
Tatsächlich.
Dann waren die $180 natürlich völlig gerechtfertigt für das Trikot.
Völlig.
Natürlich.
War das der Primark oder was war das für Logo?
Ja, sozusagen,
Irgend sowas,
ja. Wirklich, ein schöner Shop. Also hat es hunderte von Trikots gegeben aus der ganzen Welt. Da muss ich durchaus mal ein Schmuckstück mitnehmen können, aber die Preise, die für solche Trikots mittlerweile aufgerufen werden, sind einfach jenseits von Gut und Böse. Deswegen habe ich davon abgesehen.
Witzig eigentlich, weil wo du das sagst jetzt, weil da kennt man das, in London war einer, weil ich bin in der Gruppe drin, bei der SG Neukirchen Enger zusammen, in dieser WhatsApp-Gruppe, und da war einer in London und da gibt's den Primark, das ist ein Lohn, das ist so ein Billigramm-Schruschlohn, die gibt's in die Großstädte immer, und da hat er eine Trainings-T-Shirt-Aussetzung und ein Video gemacht und in die Gruppe reingestellt mit SG Neukirchen Enger zusammen und dem Logo drauf, also völlig irre, dass das in London im Primark drinnen hängt. Ich weiß nicht, oder keiner wusste, wie das da reinkommt. Also das war kein Scheiß. Also das war mit Preisschild noch verhängt und ja, natürlich was anderes wie das Löwentrikot, aber trotzdem kein Plan, wie sowas
sehr aus der Geschichte. Kirchen enger zusammen bei Primark in London. In ist London. Ja schon,
Wenn man jetzt noch jemanden von der Passauer Neuen Presse da hätten, der das aufschreiben kann.
Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt.
Ja,
ich brauche ein Beweisfoto.
In Schichtdach.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt kein Problem.
Ob das in Schichtdach waren interessiert bei der
BNP. Ja, die Wege sind kurz im Haus.
Ach so, ist ja klar.
Aber ich wollte nämlich auch was anderes raus. Am Wochenende war ja in München eine Veranstaltung, wegen der viele Straßen gesperrt waren. Der München-Marathon war mal wieder. Und wir haben hier einen Absolventen des Halbmarathons am Tisch sitzen, lieber Alex. Und ich muss sagen, Chapeau, ein Halbmarathon. Bei dem Wetter auch noch, wobei das Laufwetter eigentlich gar nicht so schlecht war, in unter 2 Stunden.
Das war mein Ziel, ja. Ich habe seit Juli darauf hintrainiert. Ich habe im Juli wieder zu laufen angefangen und habe mir gedacht, jetzt brauche ich irgendein Ziel, weil sonst höre ich nach 2 Läufen wieder auf. Und das Ziel ist erstaunlich gut aufgegangen, ja, muss ich echt sagen. Ich war dann zwischenzeitlich, ich habe erstmals ein Runners High erlebt. Also bei Kilometer 15 über Marienplatz haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, wie das heute läuft. War teilweise unter 5er Schnitt und so. Ach, das gibt's, das kann ja nicht sein. Und ich werde nicht schlechter, ich werde eher schneller. Die letzten 3 Kilometer waren dann ein bisschen zäh. Aber ansonsten erstaunlich gut gelaufen, 1,54. Komischerweise auf meiner Uhr 1/2 Kilometer länger als Halbmarathondistanz. Also entweder war meine Uhr falsch oder Garmin Smartwatch. Letztes Jahr gab es ja die Kuriosität, dass die Marathonstrecke irgendwie zu kurz oder zu lang war. Vielleicht gab es da auch ein paar hundert Meter Abweichung. Egal, sehr zufrieden mit meiner Leistung, muss ich echt sagen. Und Flo, weil du das Wetter angesprochen hast, das war perfekt zum Laufen, muss man echt sagen. Die Marathonläufer in der Früh hatten deutlich schlechtere Bedingungen. Ich stand am Start mit tausenden anderen und mit dem Startschuss eigentlich hat es zu regnen aufgehört. Wind war überhaupt kein Thema, obwohl Böen vorhergesagt waren von 55 km/h, 12 Grad, frisch geregnet, perfekte Luft, besser hätte es sein können. Ja. Super Stimmung an der Strecke.
Freunde von mir sind auch mitgelaufen.
Ja?
Ich habe es mir auch zu spät überlegt natürlich, aber ich will das auch unbedingt machen. Halbmarathon ist mein Ziel jetzt.
Kann ich nur empfehlen.
Ja, Marius.
Super Zeit.
Absolut.
Also, was soll denn da laufen? 5,20 oder 5,25?
Also laut Uhr 5,18, ja.
5,20.
Das ist ein das ist tatsächlich ein super Schnitt. Ich habe auch noch das Thema Halbmarathon tatsächlich auf dem Schirm. Beim Wings for Life World Run im vergangenen Jahr bin ich mitgelaufen. Das ist ja dieses Charity-Event, wo du dann vom Auto gejagt wirst. Ne? Du musst quasi von dem Auto weglaufen, um möglichst weit zu kommen. Ich bin damals bei knapp 17,5 Kilometern rausgekommen. Das war eine Stunde 40, wo du eingeholt wurdest, und dann wäre natürlich der Weg nicht mehr so weit gewesen, und dann dachte ich mir damals, ja, okay, jetzt gehen wir auf den Halbmarathon, und dann habe ich mir eine Knieverletzung geholt.
Ach, Scheiße.
Das ist auch der Grund, und damit schließt sich der Kreis, lieber Marius, als wir nämlich da vor einem Jahr zusammengesessen sind, hatte ich die Schiene am Knie.
Ach du Scheiße.
Und danach, wie es ja, halt dann auch...
die Möglichkeit gehabt in München Halbmarathon vor der Haustür, aber wieder...
Will ich auch, muss ich halt auch in den Alltag wieder integrieren lassen.
Ja, absolut. Du kannst nicht aus der kalten Hosen das Ding laufen.
Nee, machen wir uns jetzt einfach aus. Nächstes Jahr München Halbmarathon im
wir drei, oder
Bergfest,
was?
Im Bergfest-Team.
Ich will davor unbedingt. Februar, du bist dabei, oder Alex? In Bad Füssing Thermenlauf, Halbmarathon.
Ja, ich brauche auf jeden Fall ein Ziel. Ich brauche wieder ein Ziel für nach dem Winter, weil der Winter ist, naja, erfahrungsgemäß schwierig, dass man dranbleibt. Heute war jetzt zum ersten Mal wieder laufen nach dem Halbmarathon. Also die Motivation ist da, aber ich brauche immer ein Fernziel oder ein Nahziel, um dann wirklich darauf hinzutrainieren. Ja.
Ich glaube,
aber Flo, ich kann da sagen, wenn du mal 17,5 gelaufen bist, dann schaffst du die 21 auch. Also das Längste, was ich davor gelaufen bin, waren 18. Und also die 3 Kilometer oder 3,5 bei dir, die
ich musste erstmal wieder rankommen. Ich bin letzte Woche mal 6 Kilometer gelaufen und danach bin ich über dem Stuhl gehangen. Also.
Aber das geht schnell. Also ich war überrascht, wie schnell. Ich habe vor, weiß ich nicht, 8 Wochen 10 Kilometer nicht in diesem Schnitt gelaufen, wie ich jetzt beim Halbmarathon gelaufen bin. Und wenn man einfach dranbleibt und so ein bisschen einen Plan macht und nebenbei auch immer wieder Pausen macht, auch wichtig, nicht irgendwie blind jeden Tag laufen, weil man meint, dann wird es besser, sondern einfach schauen, dass man gezielt trainiert, Stabilität trainieren, ein bisschen Radl fahren nebenbei für die Gelenke. Hat gut funktioniert, erstaunlich gut, ja. Also,
und dann kann sind ich wir beim sagen, Thema,
bin stolz auf mich.
Ja, nee, kannst du auch sein, absolut. Und dann sind wir beim Thema, das Setting macht ja auch ein bisschen was mit dir.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, alleine laufen ist was anderes, als wenn du eine abgesperrte Strecke läufst und links und rechts sind Zuschauer. Ja. Ich habe bei den European Championships 2022 in München nach dem Marathon, was ja ein 4x10 Kilometer Runde war durch die Stadt, wurde nach dem Ende freigegeben für eine Runde Hobbyläufer. Konnte man sich anmelden.
Cool.
Das habe ich gemacht bei 28 Grad im Schatten, Sonnenschein. Und der erste Kilometer, wo ich mir gedacht habe, oh, bist du aber tempomäßig gut unterwegs, und ich war ganz schnell irgendwie bei einem Kilometerschnitt nach 3 Kilometern von 4 Minuten 48 oder so, wo ich dachte, Gilecco mio grande. Und da habe ich dann aber overpaced hinten raus tatsächlich. Da bin ich dann hinten raus eingebrochen. Aber das ist dieses Setting, wo du gar nicht merkst, wie gut du unterwegs bist, ne? Was dich einfach pusht. Ja. Und ich glaube, das ist im Fußball, um jetzt wirklich das Schleifchen oben drauf zu machen, bevor wir hier zum Running Bergfest werden. Ein Setting kann dich auch nochmal beflügeln, wo vielleicht mal ein Schmerz ein bisschen weniger ist oder wo man mal über irgendwas hinweg sieht, weil dich auch die Umgebung pusht, oder Marius?
Ja, freilich. Also das ist flüglich, wie wir es vorher angesprochen haben. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Flutlicht früh hast und es nieselt leicht, dann hast du gefühlt, kannst laufen ohne Ende bis zum Umfallen. Und wenn du irgendwann einmal in diesen Flow reinkommst, wenn du denkst, Alter, heute bin ich unzerstörbar, dann, das gibt's. Genauso wie es gibt, dass du auf einmal merkst, am Platz nach 10 Minuten, heute geht gar nichts. Heute hat's 30 Grad und ich komme nicht voran. Das gibt's da.
Was es auch gibt, wenn es stimmt, sind 16 Minuten Nachspielzeit bei 60-2 gegen Scheiding-Heining. Es steht immer noch 2-0.
Nein,
hier heißt
es. Fupa sagt, es ist Abpfiff gewesen, 90 plus 15. Schalding hat durch Dominik Weiß in der 87. Minute noch den Anschlusstreffer gemacht, aber 60 hat sich über die Zeit gerettet und ist jetzt Spitzenreiter in der Bayernliga Süd.
Wow. Herzlichen Glückwunsch. Einfach nur herzlichen Glückwunsch. Schöne Sache. Dann, glaube ich, sind wir jetzt wirklich auf der Zielgeraden angekommen. Die Uhr sagt bei mir knapp 59 Minuten. Bei 60 machen wir Schluss. passt ja eigentlich auch. Nein, Stammtischfolge Nummer 160 heute mit Marius Wilsch. Es hat mega Spaß gemacht und schön, dass du dich mal wieder zu uns gesetzt hast. Eine sehr launige Länderspielpausen-Mini-Jubiläumsfolge mit dir.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
gerne jederzeit wieder. Wir grüßen natürlich die Anja in den wohlverdienten Wiesen- und notwendigen Wiesenurlaub. Ja. Ich glaube, die war auf Sizilien. Ja, wer 16 Tage Wiesen übersteht, arbeitend, der darf dann auch mal, der darf dann auch mal eine Stammtischpause einlegen. Alex, schön, dass du wieder da bist. Noch einmal. Wir sind gespannt, was das Flutlichtsetting im Sportpark am Sonntag bewirkt.
Sehen wir uns in Haching übrigens.
Ich habe Arbeit.
Schade.
Ich habe Arbeit und bin in der Redaktion. Deswegen
ich habe Urlaub und bin im Stadion.
Danke.
Geh weiter, du kippst ja vom Urlaub wieder den nächsten Urlaub ein.
Das ist ein durchgehender Urlaub, ja.
Ja, Wahnsinn. Ey.
Langer Herbsturlaub, ja.
Ich mache irgendwas falsch. Dann verweisen wir an dieser Stelle auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl oder auch hier auf YouTube. Sternebewertungen freuen uns. Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche etc. pp. An giesinger-bergfest@gmx.de. Und ansonsten, ja, dann verbleiben wir einfach mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Und dann sagen wir wie immer, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Zum Abschluss.